Vor einer Woche noch Sommer und jetzt eine Woche später schon Spätsommer. Mir kommt das Wort Herbst noch nicht über die Lippen, obwohl ich den Herbst mag, aber noch nicht jetzt. Jetzt ist noch Spätsommer, bis Ende September, bis der Marathon gelaufen ist. Dann erst wird Herbst, bei mir zumindest. Bei mir heute Morgen wieder Bischof Christian Stäbler. Guten Morgen.
Guten Morgen, lieber Herr Wittke. Also ich liebe auf jeden Fall auch jetzt schon die wechselnden Farben und die Farbenpracht im Spätsommer.
Ah, wie danke, sie ist. Danke, vielen Dank dafür. Stichwort Marathon aber schon mal, vielleicht als Ankündigung in eigener Sache. In zwei Wochen ist dieser Marathon am 29. September, auch eben ein Sonntag. Und da werden wir aber diesen Gottesdienst im Gespräch um 8 Uhr schon senden, weil mein lieber Kollege Fabian Bessmann und ich, wir laufen ja eben beim Marathon mit und dann ist es 10 Uhr und das kriege ich nicht hin, Herr Bischof. Aber das ist okay, oder?
Das ist absolut okay.
Super, also ein bisschen früher, 8 Uhr und dann steht er um 10 Uhr dann schon online ja auch für Sie zum Nachhören zur Verfügung. Aber jetzt starten
Fangen wir
heute,
an, oder?
Ja, würde ich sagen.
Ja, wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält, ewig, und der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Das haben wir nicht so häufig. Ich kann mich zumindest nicht so recht daran erinnern, Herr Bischof, dass wir an dieser Stelle zum Einstieg in den Gottesdienst eines Verstorbenen gedenken. Auch deswegen, weil ich mich mit Verstorbenen aus dem Bereich Theologie und Kirche nicht so super auskenne. Aber als es vergangenen Dienstag hieß, Friedrich Schorlemmer sei verstorben, musste auch ich dann aufhorchen, denn den kannte selbst ich. Haben Sie ihn mal persönlich getroffen oder bei einer Veranstaltung erlebt?
Ja, also ich habe ihn mehrfach getroffen in den letzten 10 Jahren. Eine wirklich beeindruckende Persönlichkeit. Ein vielleicht in manchem das Gesicht der friedlichen Revolution, ein Bürgerrechtler, Akademiedirektor in Wittenberg, Wegweiser der friedlichen Revolution, mutig, unangepasst. 1983 beim Kirchentag der Kirchen in der DDR hat er in Wittenberg von dem einheimischen Schmied öffentlich ein Schwert zu einer Pflugschar umhauen lassen. Ja. Das hat den Herrschenden natürlich nicht gefallen. Das wäre wahrscheinlich auch heute so. Friedrich Schorlemmer, der Theologe, hat sich den Mund nicht verbieten und das Denken nicht verbieten lassen. Er hat eine ganze Generation geprägt. Also Sie sehen schon, ich komme langsam ins Schwärmen.
Verstehe ich.
Seine Stimme wird uns fehlen. 80 Jahre beeindruckendes Leben. Wir danken Gott, dass wir ihn bei uns hatten. Wir danken Gott für alles, was durch ihn war.
Er wird fehlen. Und es gibt heute noch einen weiteren Anlass, um ein bisschen zurückzuschauen in die jüngere Geschichte. Am vergangenen Freitag vor 60 Jahren ist Theologe und Bürgerrechtler Martin Luther King hier in Berlin gewesen, im damaligen Ost-Berlin, um genau zu sein. Lernt man, Herr Bischof, dazu eigentlich auch was im heutigen Theologiestudium? Kommt das vor? Spricht man darüber?
Jedenfalls spricht man in der Kirche viel darüber. 1964, Martin Luther King plötzlich kam man fast sagen, bei Besuch von West-Berlin dann auch in Ost-Berlin. Predigt in der Marienkirche hier am Alexanderplatz, nur ein paar hundert Meter von hier. Die Kinder Gottes lassen sich nicht durch Mauern trennen, hat er gesagt. Sie sind auf beiden Seiten der Mauer und werden stets daran erinnern, dass es eine Welt ist. Das ist ganz stark. Das hat, wir waren ja jetzt eben schon mal da, das hat ein bisschen die friedliche Revolution irgendwie so für ein paar Momente fast schon mal vorweggenommen. Das ist bis heute so in meiner Kirche, als wären wir alle dabei gewesen, auch wenn ich zugeben muss, noch gar nicht auf der Welt gewesen zu sein. Aber das ist ja so mit Erinnerung, das wird bei solchen Sachen so gegenwärtig, dass ich denke, ich war auch da. Und das ist wichtig, denn das, worum es geht, ist ja heute. Ich war am Freitag, da haben wir in der Marienkirche eine Erinnerungsfeier miteinander gemacht. Da war die belarussische Oppositionelle Olga Karatsch mit dabei und sie hat gesprochen. Sie hat erzählt von den Gefangenen in den Gefängnissen in Belarus und wie sie an der Freiheit festhalten hinter den Mauern und dass wir sie nicht vergessen dürfen und für sie beten und dass sie uns brauchen, unsere Öffentlichkeit, unser Schreien und Rufen und unseren Glauben und unsere Hoffnung, damit sie leben, damit sie nicht einfach verschwinden. Mhm. Wofür Martin Luther King gekämpft hat, die Achtung und Freiheit der Menschen, das gilt auch für uns heute. Das ist nicht ein Tag gestern oder vorgestern. Dafür steht unsere Kirche jetzt an der Seite etwa derer, die in den belarussischen Gefängnissen sitzen.
Ja, ein starker historischer Moment, vor 60 Jahren, Martin Luther King. Ich muss sagen, jetzt, wo so viel in den letzten Tagen darüber gesprochen worden ist, dass ich merkte so, oh, da wäre ich gern dabei gewesen. Das hätte ich gerne miterlebt. Und haben Sie nach meinem Entsetztsein in der letzten Woche, Herr Bischof, mal Ausschau nach Weihnachtsgebäck im Supermarkt gehalten? Wir haben heute den 11. Sonntag vor dem ersten Advent. Für meinen Geschmack immer noch viel zu früh für Lebkuchenherzen und Spekulatius. Aber bitte, ist Geschmackssache.
Ja, aber wir haben den 16. Sonntag nach Trinitatis.
Ach, das auch?
Ja, aber es ist interessant mit dem Weihnachtsgebäck. Jetzt ist es ja immerhin so, dass die Dominosteine nicht sofort schmilzen, wenn ich das richtig sehe.
Das stimmt.
Und an Weihnachtsgeschenke zu denken, um das einmal zu sagen, Jedenfalls, Sie sind doch so ein Experte für früh.
Ja.
Das ist ja nicht falsch. Also, 16. nach Trinitatis, 16. Sonntag nach Trinitatis, da geht es um, ja, wie soll ich sagen, um Tieferes. Es geht um Jesu Macht über den Tod, um das biblische Zeugnis, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Die Auferweckung des Lazarus wird erzählt. Also wie Jesus jemanden wieder aus dem Grab holt, der schon tot war. Das ist eine tolle Geschichte. Eine übrigens nochmal anders als die von der Auferstehung Jesu selbst. Denn Lazarus wird ja nochmal sterben müssen. Aber die Macht des Todes, das sieht man in dieser Geschichte selbst. Diese Macht ist durch Jesus, ist durch Gott schon gebrochen.
Da haben Sie jetzt ja viel erzählt.
Ja, Sie ahnen schon.
Ja, ja.
Diese Geschichte hören wir heute nicht. Wir hören was sehr Schönes, ich würde sagen, geradezu Leichtes auf seine Weise und doch genau auch zu dieser Sache.
Und da ich mir ja immer Gedanken mache, was bewegt mich und möglicherweise auch den einen oder die andere gerade so, es gibt etwas, diese Machtspiele, die gerade so stattfinden, also nicht nur in der Politik, aber auch in der Politik, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in den USA, TV-Duell zwischen Trump und Harris und dann dachte ich so, auch in der Bibel geht es ja bei weitem nicht so heidi-dai zu, sondern auch da gibt es jede Menge Machtspiele und ich bin gespannt, ob in der Bibelstelle für den heutigen Sonntag es auch um so ein Machtspiel, Machtkampf geht oder nicht.
Ein Machtkampf in gewisser Weise auch das, der um das Leben, um Vertrauen. Darum geht es ja ständig im Leben. Aber das, was wir hören, kommt nicht so schwer daher, auf den ersten Blick jedenfalls. Wir hören den 16. Psalm. Und ich will mal einmal dazu sagen, in jedem Gottesdienst wird ein Psalm gesprochen, ein Stück eben aus den jüdischen Gebeten. Ich würde mal sagen, das Herzstück biblischer Tradition. Aber es wird ganz selten darüber gepredigt. Vor ein paar Jahren hat man das geändert und gesagt, auch diese Gebete, dieses Herzstück, das soll ab und zu in der Predigt vorkommen mit einem Psalm. Und das ist dann also heute der 16.
Okay.
Wir hören den ganzen 16. Psalm. Ein güldenes Kleinod Davids. Bewahre mich, Gott, denn ich traue auf dich. Ich habe gesagt zu dem Herrn, du bist ja der Herr. Ich weiß von keinem Gut außer dir. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen habe ich all mein Gefallen, aber jene, die einem anderen nachlaufen, werden viel Herzeleid haben. Ich will das Blut ihrer Trankopfer nicht opfern, noch ihren Namen in meinem Munde führen. Der Herr ist mein Gut und mein Teil. Du hältst mein Los in deinen Händen. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat. Auch mahnt mich mein Herz des Nachts. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Er steht mir zur Rechten. So wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich, auch mein Leib wird sich erwohnen, denn du wirst meine Seele nicht dem Tode lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich.
Oh, jetzt machen wir etwas, was wir noch nie gemacht haben. Ich bin gar nicht hinterhergekommen.
Ja.
Das ist so durchgerauscht. Ich wüsste jetzt auch gar keine Frage, die ich wirklich richtig dazu stellen könnte. Und wir wollen ja gleich darüber sprechen.
Ja.
Wer spricht da überhaupt? Was ist da los? Wer ist da jetzt aufgetaucht? Ich habe nichts. Bei mir ist es gar nicht angekommen.
Ja.
Null. Können Sie das noch sagen? Und vielleicht sogar den Psalm danach nochmal lesen. Vielleicht erschließt er
sehr gerne
sich mir dann.
Es ist ein unbekanntes Ich. Also wir wissen das nicht, wer da spricht. Einer, ein Beta, sagen wir dann immer. Man kann auch sagen, eine Beterin.
Ja.
Ein unbekanntes Ich, das genau diesen, dann sage ich das mal auch, es ist ein Psalm, der bei uns in der Theologensprache heißt der Vertrauenspsalm. Also ein Psalm, der im Grunde in allen Versen nichts anderes sagt als ich vertraue dir. Und das in der Sprache von damals. Ein Gebet zu Gott, ein Gebet auch oder ein Text, eine Lobpreisung über Gott mit genau diesem Inhalt.
Damit ich lese es nicht gerne in die nochmal. Predigt schon reinkommen. Wo befindet sich aber diese Person, in welchem Gemütszustand, sage ich mal, damit ich besser reinkomme? Einfach nur ist es an irgendeinem Sonntag oder an irgendeinem Abend der Woche, dass er betet oder was ist da los?
Ja. Also soll ich ehrlich antworten? Ja, ne?
Ja, bitte.
Wir wissen es nicht.
Okay.
Also alles, was wir wissen, wissen wir, indem wir diesen Text hören, diese Worte und dann daraus zurückschließen. Also das ist eine der ersten Fragen.
Okay.
Wie geht's dem denn eigentlich, der da spricht? Geht's dem jetzt gut oder nicht?
Okay, und Kleinod Davids, da bin ich schon hängen geblieben. Ja. Können wir das weglassen? Weil das, also das verstehe ich nicht.
Das ist sozusagen die Überschrift. Das meint ja nur, man sagt ja bei praktisch allen Psalmen, nicht bei allen, aber bei ganz vielen, das sind die Psalmen Davids und das ist die große Sammlung. 150 Psalmen, sagt man, sind in der Zeit Davids zusammengestellt worden, stimmt so nicht ganz, ist dann alles später noch sozusagen gewachsen und redigiert worden, aber ist sozusagen die Überschrift ein Kleinod. Na, was ist ein Kleinod? Etwas besonders Schönes, was ich sehr hüte.
Aber dieser Beter hat das ja noch gar nicht gesammelt, das ist ja seins.
Ja, das ist erstmal seins, genau. Okay. Also, aber wir sagen, das ist etwas, was sozusagen in diese Sammlung Davids wie von David dazugehört.
Ui, ich mach's kompliziert.
Ja, das tut mir leid. Ja,
gute Fragen. Okay, also fangen Sie an, wo Sie möchten und auch ja, bitte.
Also, es spricht jemand: Bewahre mich, Gott, denn ich traue auf dich. Ich habe gesagt zu dem Herrn: Du bist ja der Herr. Ich weiß von keinem Gut außer dir. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen habe ich all mein Gefallen. Aber jene, die einem anderen nachlaufen, werden viel Herzeleid haben. Ich will das Blut ihrer Trankopfer nicht opfern, noch ihren Namen in meinem Munde führen. Der Herr ist mein Gut und mein Teil. Du hältst mein Los in deinen Händen. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat. Auch mahnt mich mein Herz des Nachts. Ich habe Gott allezeit vor Augen. Er steht mir zur Rechten, so wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Auch mein Leib wird sicher wohnen, denn du wirst meine Seele nicht im Tode lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich.
Jetzt kommen wir dann zum Sprechen über die Bibelstelle oder weiter darüber sprechen. Also es hat mir wirklich geholfen, als ich jetzt das zweite Mal das gelesen habe. Ich hatte auch das Gefühl, Sie haben das jetzt nochmal anders gelesen, so nach dem Motto, so jetzt lese ich mal so, dass der Wittke das auch versteht. Vielen Dank dafür. Vielleicht war ich auch so durch die Einführung, dass Sie sagten, am Anfang an einer Stelle, so es geht um den Tod und Vorbereitung auf den Tod und ich fand den Tod da jetzt nicht wieder oder ich kann den da durchaus wiederfinden als Gebet von jemandem, auch dem der Tod vielleicht nahesteht oder bevorsteht, aber ich hätte mir jetzt dieses Gebet auch vorstellen können für jemanden, der einfach nur, wie sagten Sie, sein Vertrauen gegenüber Gott ausdrücken möchte. Ah, die Sprache an so ein paar Stellen, ich kann die Wörter gar nicht so richtig wiederholen, wie Sie das sagen. Die haben es mir so ein bisschen schwer gemacht, dem zu folgen.
Kann ich gut verstehen. Also erstmal, Herr Wittke, will ich sagen, mir hat das auch geholfen, dass wir darüber so geredet haben, weil ich finde, das macht es ja im Grunde auch schwer, dass wir jetzt an dieser Stelle, ja, wir hören ein Gebet oder wir hören, wie jemand mit Gott spricht, zu Gott spricht, ihn lobt und preist. Auch das finde ich ist im Übrigen manchmal nicht leicht bei dem Psalm. Es ist ja ein ständiger Wechsel zwischen dem Du, also du hast getan, du wirst mich dem Tod nicht überlassen und dann wieder auch einer Lobpreisung. Also der Herr ist so und so. Das ist ja schon ein Wechsel in der Sprache. Der Tod kommt übrigens auch erst ganz zum Schluss.
Mit dem Leib.
Ja, naja, und denn du wirst meine Seele nicht dem Tode lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Na, da spricht er dann von sich in der dritten Person.
Ja, dass dein Heiliger die Grube sehe.
Du wirst nicht zulassen, dass ich ins Grab gehe. jetzt. Ja, ja? Dann sind wir genau bei dem Thema auch dieses Sonntags, der Machtkampf mit dem Tod und dass Gott mächtiger ist als der Tod, dass jetzt in der neutestamentlichen Tradition, also in der Bibel, Jesus dann diese Macht des Todes ganz bricht. Aber hier ist das eben auch schon, das ist immer schon ganz da. Das gehört zur jüdischen Tradition dazu, zu sagen, du wirst meine Seele nicht im Tode lassen und nicht zugeben, dass ich die Grube sehe, dass ich ins Grab gelegt werde. Oder ich sag mal, dass ich da nicht bleiben werde, dass Gott mich von da wieder nehmen wird zu ihm. Das ist ein Psalm, ich finde, er lebt ganz von dieser Stimmung, die da drin steckt. Das ist ganz tiefes Vertrauen. Sie haben gefragt, wer spricht da? Wir wissen das nicht. Ich stelle mir erstens vor, es spricht jemand, der sich ganz Gott hingibt, offensichtlich auch umgeben ist von anderen, die, es kommt ja einmal diese Stelle, also die, die das und das tun, da hast du keinen Gefallen dran. Also ich sag mal von den Spöttern und von denen, die vielleicht auch auf ganz fromme Weise, aber jedenfalls ganz, ganz fern von dem sind, der spricht. Das ist jemand, ich stelle mir schon vor, der existenzielle Not kennt. Und jetzt kommt ja der entscheidende Punkt, weil wir das im Grunde über die 2500 Jahre, sage ich mal, nicht wissen oder es nicht genannt wird oder nicht entscheidend ist, wer spricht, ist es doch so, wir sprechen alle. Wir können eben da hineingehen. Das ist der Punkt. Es kann, das ist die Stärke der Psalmen, es kann sofort meine Sprache werden oder ich kann dieses Ich sein. Das ist ja, ich sage jetzt mal, der Witz von Gebeten, wenn sie da so stehen, dass ich das Gebet für mich sprechen und übernehmen kann und ich kann dieses Ich sein und ich spreche das dann. Und ein letzter Satz, ich sehe Sie, ein letzter Satz und jedes Wort da drin ist wahrscheinlich siebenfach gesiebt, bevor es sich da so hingesetzt hat. Der spricht das nicht einfach so. Und das ist über 2500 Jahre wieder und wieder, manchmal von Leuten, die auch gesagt haben, sehr ferne Sprache, was soll ich da drin? Und wenn ich das siebenfach sage, ich sag mal eine Woche jeden Tag, dann kommen mir diese Worte immer näher und dann bin ich das.
Und was ich mich genau da frage, bei so einem Gebet, bei so einem Text, und das hat auch Auswirkungen darauf, ob ich diesen Text für mich übernehmen kann. Mhm. Was ich mich frage ist, der da jetzt gerade betet, ist er entspannt im Sinne von, das, was ich hier sage, empfinde ich genauso. Ich habe dieses Vertrauen, es gefällt mir und ich bin dadurch entspannt. Oder sagt das jemand in einer Art und Weise, ich glaube noch nicht wirklich selbst daran, aber ich würde gern daran glauben. Ich würde gern mir wünschen, dass es so ist, aber ich kann es noch nicht so fühlen.
Ja, auch da würde ich sagen, weiß es nicht, es geht beides. Ja, also aber ich glaube, das Tolle an dem Psalm ist, wenn ich die so zum Beispiel siebenfach spreche, dann fange ich vielleicht so unentspannt an und kann das auch gar nicht glauben, sind ja erstmal noch nicht meine Worte. Und dann werden sie langsam mit jedem Mal mehr zu meinen Worten und dann stellt sich womöglich auch diese Ruhe ein. Und dann werde ich ganz entspannt und irgendwann immer fröhlicher dabei, weil es dann immer und immer wieder heißt, du hast mir ein wunderbares Erbteil, da geht es ja jetzt nicht um Erbe, du hast mir ein wunderbares Teil meines Lebens zukommen lassen. Du bist dieser wunderbare Teil und mein Teil, den du mir gegeben hast, ist mein Glück, ist was Gutes, kann ich annehmen, mehr und mehr. Ich finde das einen wunderbaren Gedanken, ist ja vom Los die Rede. Wir würden vielleicht auch sagen Schicksal, also das, was mich getroffen oder was mir zuteil geworden hat, das, wo ich bin. Und das wird mit jedem Mal sprechen immer mehr zu etwas, was ich nehmen, vielleicht aushalten, vielleicht sogar gut finden kann.
Ganz anderes Thema. In Berlin hat es in den letzten Wochen einen handfesten Skandal gegeben, weil einige Schulen, ich glaube so an die 60 Schulen, nicht mit Mittagessen vom Caterer versorgt worden sind. Und ich finde auch wirklich, das ist ein Unding, vor allem unter dem Aspekt, es gibt Verträge, es gibt Absprachen und dann werden die nicht eingehalten. Schlecht organisiert, super peinlich, das muss echt schnell geändert werden. Und jetzt schlage ich aber bewusst eine ganz andere Seite auf. Wow. Toll, dass wir uns über schlechte Caterer von Schulessen zu Recht, wie gesagt, zu Recht aufregen dürfen. für unsere Kinder, die zur Schule gehen, aber die können zur Schule gehen. Super. Jungen und Mädchen, die am Abend wieder ein warmes Essen bekommen und zwischendurch jetzt mit einer Extrastulle von zu Hause klarkommen müssen, dürfen, können und werden.
Ja.
Wir kommen zur Fürbitte.
Gott, du bist unser Glück, mein Teil, unser Leben. Das hast du uns geschenkt. Wir danken dir. Wo Grenzen trennen, überwindest du. Wir denken an Martin Luther King in dieser Stadt Berlin vor 60 Jahren. Auf beiden Seiten der Mauer, Kinder Gottes, hat er gesagt. Das gilt auch heute, wo Mauern sind. Das gilt für alle, die in den Gefängnissen dieser Welt zum Verschwinden gebracht werden sollen, in Belarus, in Russland, in der Türkei. Wir denken und bitten für sie, überlass ihn nicht dem Tod. Wir rufen zu dir, sei nah, sei Teil des Lebens. Wir bitten dich, Gott, sei Teil unseres Lebens, dass wir einander achten, dass wir Fehler ertragen und als erstes unsere eigenen. Danke, dass du uns vergibst, dass du uns Menschen schenkst, die uns aushalten. Danke, dass du uns trägst mitten im Leben und über den Tod hinaus.
Amen. Gestern hat das Berliner Missionswerk 200. Jubiläum gefeiert. Ich durfte das Bühnenprogramm moderieren. Es war ein richtig schönes Fest. Die Sonne hat geschienen, war ein bisschen windig. Und es sind Gäste aus allen Teilen der Welt eingereist. Aus Afrika, Äthiopien, Südamerika, aus Kuba zum Beispiel, aus Asien, Japan, Europa, Italien, Frankreich war dabei. Das war wirklich super, diese Vielfalt zu sehen und dann auch zu denken, naja, eines, wenn auch in anderen Sprachen, verbindet sie und uns alle.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Nächsten Sonntag, Herr Bischof, kommenden Sonntag, da stehen wir wieder vor einer sehr wichtigen Wahl. Ja. Also nicht, dass wir uns entscheiden müssen, Pizza oder Sushi, sondern im Ernst, die Landtagswahlen in Brandenburg stehen an. Brandenburg gehört auch zu Ihrer Landeskirche, Herr Bischof. Wie schauen Sie dieser Wahl entgegen?
Also gemischt, sage ich ganz ehrlich. Erstmal gucke ich jeder Wahl immer irgendwie auch, sozusagen, bin eben leidenschaftlicher Demokrat und Wählen ist sozusagen Hochfest der Demokratie, haben die Menschen hier ja nun auch tatsächlich erstmal erstritten vor 35 Jahren, dass das geht, freie Wahlen. Deswegen ist das total wichtig. Gemischt, sage ich, weil klar, da sind auch Sorgen. Wir haben inzwischen Feinde der Demokratie mit sehr menschenfeindlichen Parolen, aber eben auch mit ganz viel Wirken dahin, die Demokratie auszuhöhlen, die treten auch an und die kriegen im Moment in den Umfragen jedenfalls sehr, sehr viel Zuspruch, sitzen ja auch schon im Landtag. Das macht mir große Sorge, dass die immer stärker werden. Ich verstehe viele Menschen, dass sie sagen, wir wollen aber auch Protest wählen. Wir wollen auch deutlich zum Ausdruck bringen, wir haben das Gefühl, die Dinge werden im Moment nicht so gelöst, wie wir uns das vorstellen. Dafür ist Demokratie da, dass es Opposition gibt und man Macht immer nur auf Zeit verleiht und dann auch wechselt. Aber sie geht halt kaputt, die Demokratie, wenn das die Demokratiefeinde machen. Wenn es dann nicht mehr um Opposition, sondern um ein anderes System. Und darum geht, sozusagen alles abzuschaffen und zu ändern. Das müssen wir verhindern. Und deswegen gucke ich mit großer Sorge auch, aber dann auch mit der Leidenschaft des Demokraten. Dieses Land ist stark, diese Demokratie ist stark. Und ich vertraue darauf, dass sich das auch zeigen wird nächsten Sonntag.
Sie haben gemeinsam mit den katholischen Geschwistern zu einer Podiumsdiskussion aufgerufen und laden dazu ein, nach Potsdam in die Nikolaikirche.
So ist es. Morgen Abend, 19 Uhr, Nikolaikirche, also am Alten Markt, mitten in der Stadt, gegenüber vom Landtag auch, vom Schloss. Das passt ja ganz gut, auch direkt beim Museum Barberini. Also ist ja ein wunderbarer Flecken an der Stelle. Und ich finde, auch das ist eben ganz wichtig in der Demokratie. Wir diskutieren. Und wir als Kirche sagen ja immer, wir sind nicht parteipolitisch. Wir sind in der Hinsicht die Politik und gerade auch den Streit ermöglichen wollen. Zusammen streiten heißt ja die Kampagne bei uns in diesem Jahr. Zusammen streiten, also so streiten, dass man zusammenkommt und zusammen bleibt. Morgen Abend, 19 Uhr.
Mehr Infos dazu gerne auch jederzeit auf www.ekbo.de. Und so starten wir in eine weitere Woche, die dann spannend am kommenden Sonntag auch weitergehen wird, nicht zu Ende gehen wird. Aber es geht weiter und weiter. Kommen Sie gut in und durch diese Woche.
Eine gesegnete Woche im Spätsommer wünsche ich.
Oh, vielen Dank. Das hat mir sehr gut gefallen. Richtig, es ist Spätsommer.